ARD.
Krebs. Die Statistik sagt, jeder zweite ungefähr wird erkranken. Also ganz konkret, du oder ich.
Du. Medizin von morgen. Ein Podcast mit Hirschhausen und Adig. Heute, wenn niemand mehr an Krebs stirbt.
Hallo Katharina.
Hallo Eckart.
Und hallo alle, die das hören. Willkommen zu einer neuen Folge von
Medizin von morgen.
Unserem Podcast. Katharina Adig.
Eckart von Hirschhausen.
Du bist Wissenschaftsjournalistin, du bist Hundebesitzerin und Podcasterin. Was bist du noch alles?
Ich glaube, das war's. Du bist noch viel mehr. Autor, Kabarettist, Wissenschaftsjournalist und du bist Arzt.
Katharina, heute ist ein ernstes Thema dran, Krebs. Die Statistik sagt, jeder zweite ungefähr wird erkranken. Also ganz konkret, du oder ich?
Du.
Herzlichen Dank. Was spricht dafür?
Dass du älter bist schon mal. Und
ich weiß, Krebs ist maßgeblich eine Alterserkrankung. Und wenn man das Gefühl hat, oh, um mich herum haben immer mehr Menschen Krebs, muss man sich immer fragen, wären die nicht vor 20, 30 Jahren auch an was anderem erstmal gestorben, ohne überhaupt in das Alter zu kommen, wo Krebs sich häuft?
Das finde ich ja auch immer erstmal schräg, wenn du es sagst. Aber tatsächlich ist es ja so, die Tatsache, dass wir mehr Krebsfälle haben, ist erstmal ein gutes Zeichen.
Ja, ist ein Zeichen für die Qualität unserer Versorgung. Für viele ist ja immer noch die Diagnose Krebs so eine Art Todesurteil. Und wir können heute bei Medizin von morgen ja ganz klar sagen, ist es nicht mehr. Es gibt ein paar ganz fiese Krebsarten, unbenommen. Es gibt auch viele tragische Verläufe. Aber für viele Menschen ist die Heilung auch gerade in den letzten Jahren viel, viel näher gerückt oder ein Leben mit einer Art chronischen Erkrankung. Und darüber wollen wir heute sprechen. Nicht nur diese, sondern auch alle weiteren Folgen von unserem Podcast Medizin von morgen gibt es in der ARD Audiothek.
Was ist das Gemeine an Krebs?
Krebs ist ein Arschloch. Krebs ist ein Spielverderber, ist jemand, der sich nicht an Regeln und Grenzen hält, ist total egoman, nimmt alles für sich in Anspruch, streut, versteckt sich, wenn man ihn sucht. Das sind jetzt so lauter menschliche Metaphern, aber so ein grundsätzliches Aha verdanke ich meinem Histologielehrer, dem Prof, der uns Gewebeschnitte unter dem Mikroskop gezeigt hat. Und erstmal, du bist da Studienanfänger, du bist völlig überfordert. Was ist das für ein Gewebe? Was ist das für eine Krankheit? Und er sagte, stell dir nur diese eine Frage, ist das schön oder hässlich, was du siehst?
Also ist das asymmetrisch zum Beispiel?
Wir haben ja so ein Grundgefühl für Ästhetik, für Schönheit. Das ist zum Beispiel Symmetrie, Gleichmäßigkeit. Und Krebszellen halten sich einfach nicht an Grenzen. Zum Beispiel, das ist ja dieses Invasive, das Grenzüberschreitende. Eine Krebszelle kümmert sich nicht darum, dass da eine andere Zelle zum Beispiel ein Blutgefäß darstellt und wächst einfach weiter. Krebszellen sind asymmetrisch, Zellkerne sind mal viel zu groß, mal viel zu klein, sind nicht schön nebeneinander angeordnet, sondern wild durch den Garten. Und das hat mir klar gemacht, sozusagen, womit haben wir es zu tun? Wir haben es zu tun mit, im wahrsten Sinne, einer Entartung, einer Formlosigkeit. Die Regel beim Krebs ist, er hält sich nicht an Regeln. Und das macht ihn so gefährlich. Und noch ein Gedanke, wir haben Krebs lange unterschätzt. Wir dachten, das ist einfach so eine stumpfe Replikationsmaschine. Ich will wachsen, ich nehme keine Rücksicht auf irgendwas. Und nun ist Krebs auch nicht eine Erkrankung, sondern total verschiedene, die wir sozusagen unter diesem Label packen, von Blutkrebs, von flüssigen Krebs bis hin zu soliden Tumoren und Lungenkrebs und Hautkrebs und alles völlig unterschiedliche Dinge, mit denen wir zu tun haben. Aber das Gemeinsame ist immer, dass die viel raffinierter sind in der Kommunikation untereinander, als wir uns das früher klar gemacht haben. Und immer wenn du denkst, ach, jetzt habe ich ein Mittel dagegen, dann verändert sich der Krebs. Also es ist dieses, wir kriegen es nicht zu greifen. Es ist immer schneller als die Medizin. Das ist, glaube ich, das, was Menschen Angst macht. Sowohl den Ärzten und Ärzten, die ja gerne helfen wollen und manchmal nicht können, als auch den Patientinnen und Patienten, die eigentlich auch wissen, Krebs ist immer Teil unseres Lebens gewesen und wird es auch immer bleiben.
Trotzdem arbeiten auf der ganzen Welt unzählige Forschungsteams daran, die Überlebenschancen bei verschiedenen Krebserkrankungen zu verlängern. Und es gibt eine Technologie, die wir jetzt aus Corona-Zeiten kennen, die Messenger-RNA, die in dem Zusammenhang ein großer Hoffnungsträger ist.
Ja, das ist ja kurioserweise genau andersrum gewesen, dass wir die Impfung gegen Covid-19 deswegen so schnell gekriegt haben, weil es ganz, ganz viel Grundlagenforschung davor gab und die war überhaupt nicht für infektiöse Krankheiten gedacht, sondern für Krebszellen. Ein Beweis dafür, dass Grundlagenforschung manchmal Sinn macht, auch wenn man noch gar nicht genau weiß, was auf dieser Grundlage dann später draus wird.
Ja, also man darf ja in diesem Podcast auch ruhig diese Firma benennen. Es war ja die Firma BioNTech und es sind sehr, sehr, sehr viele Milliarden natürlich wieder zurückgeflossen. Also die Impfstoffe haben diesem Unternehmen unzählige Milliarden eingebracht.
Eine kleine Anekdote, die Firma ist ja in Mainz ansässig und die Adresse auch schon vor dem großen Durchbruch war an der Goldgrube. Ich glaube, das sagt alles.
Das könnte man meinen. Allerdings, wenn man das Forscher-Ehepaar sich ansieht, ich könnte mir vorstellen, dass man sich vielleicht einen neuen Fahrradhelm gekauft hat von dem Geld. Aber die beiden leben ja im Grunde sehr bescheiden. Das weiß man ja. Und haben das ganze Geld wieder zurück in die Forschung gesteckt. Also wir reden von Uğur Şahin und seiner Frau Özlem Türeci. Und sie haben tatsächlich die ganzen vielen Milliarden, wirklich, es sind zig Milliarden gewesen, genommen und wieder zurück in die Krebsforschung gepackt. Und man kann sich das kaum vorstellen. Wir leben gerade in einer Zeit, wo sich ganz, ganz viel beschleunigt. Wir haben das schon öfter erzählt in den Folgen. Aber gerade in der Krebsforschung kann man sagen, ist es so ein exponentielles Wachstum im Erkenntnisgewinn. Und das haben wir natürlich auch der KI zu verdanken und vielen anderen Vorgängen, dass wir viel schneller an Ergebnisse kommen, wissen, wo ist eine Sackgasse. Und das macht sich jetzt gerade sehr stark bei der Krebsimpfung bemerkbar.
Ja, und deswegen gibt es gerade wirklich begründete Hoffnung, dass wir sehr kurz davor sind, gegen spezielle Tumoren, gegen Krebs mit einer Impfung vorzugehen. Das wäre wirklich ein Traum.
Ja, wir reden immer so selbstverständlich mittlerweile von der Messenger-RNA, aber ich glaube, wir hören uns nochmal an, was es eigentlich genau ist, in unserer Rubrik Die kleine Infospritze.
Die kleine Infospritze. Die mRNA ist der Postbote der Zelle. Sie transportiert Informationen aus dem Zellkern nach außen, zum Beispiel den Bauplan, nach dem Eiweiße gebaut werden. Diese Eiweiße erledigen in unserem Körper viele verschiedene Funktionen. mRNA-Impfstoffe sind nun im Labor entwickelte neue Baupläne, um ganz neue Eiweiße zu bauen, mit deren Hilfe das Immunsystem spezielle Krankheitserreger erkennen und bekämpfen kann. So kann der Körper bei einem späteren Kontakt mit dem echten Erreger schnell und effektiv reagieren, um im besten Fall eine Infektion zu verhindern oder zumindest dafür zu sorgen, dass sie nicht so heftig verläuft.
Wir haben auch noch mal mit einem Krebsforscher gesprochen vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg, mit Nils Hallermer. Ich glaube, du kennst dich in Heidelberg ein bisschen aus, ne?
Ja, ich habe da studiert im Neuenheimer Feld und dieses DKFZ, das Deutsche Krebsforschungszentrum, macht wirklich exzeptionell gute Forschung und interessiert sich inzwischen auch sehr für die Prävention von Krebs. Und außerdem machen sie mit dem Krebsinformationsdienst wirklich auch am Telefon für viele Menschen, die gerade ganz konkrete Sorgen haben und sich nicht nur über Medizin von morgen Gedanken machen, sondern was tue ich heute? Eine exzellente Arbeit in der Beratung von Betroffenen und Angehörigen. Also 3 Daumen hoch. Ja. Ich habe ja nur 2.
Zum Glück. Nils Hallermer hat uns erzählt auch, was das Tolle ist an diesen neuen Therapien, dass sie hochpersonalisiert sind, dass sie maßgeschneidert sind. Aber wir haben ihn auch nochmal direkt gefragt, was eigentlich das Besondere an der Krebsimpfung mit der Messenger-RNA ist.
Dass man hier nicht wie bei den typischen Impfungen, die man sonst so bisher eingesetzt hat, das Protein, das Eiweiß, gegen das man impfen möchte, einfach direkt verwendet, sondern dass man hier wirklich den Bauplan für die Zielstruktur, also gegen was geimpft werden soll, das gewissermaßen dem zu Impfenden gibt, einfach den Arm injiziert zum Beispiel, und dort dann der Körper selbst aus dem Bauplan die Zielstruktur nachbaut und das Immunsystem dann erkennt, das muss angegriffen werden und dann aktiviert wird.
Und das klingt ja natürlich jetzt erstmal gut. Trotzdem gibt es viele Menschen, die erstmal dieser Technik mit großer Sorge begegnen. Das spiegelt sich auch wieder in unserer Rubrik Bullshit Bingo.
Bullshit Bingo. Eine Impfung gegen Krebs? Na, den kriege ich doch dann erst recht.
Ich finde das erstmal verständlich, dass man mit Skepsis auf so etwas reagiert, weil wenn die Buchstaben RNA enthalten sind, man hat den Eindruck, da wird sehr ja tief so in die Zellanatomie sozusagen eingegriffen. Wenn man es nicht versteht, ist es einem vielleicht erstmal nicht geheuer. Was jetzt aber diesen Krebsmythos betrifft, ist es sehr schwierig, den zu debunken. Es ist ungefähr so, als müsstest du jetzt beweisen, dass es den Osterhasen nicht gibt. Das ist einfach schwierig, aber man muss sich ja an das halten, was man über den Wirkmechanismus weiß. Und da gibt es einfach gar keine Anhaltspunkte dafür, dass das Krebs auslösen könnte. Trotzdem halten sich solche Narrative natürlich, weil das einfach eine riesige Drohkulisse ist. Natürlich möchte man durch eine Impfung nicht noch zusätzlich Krebserkrankungen haben. Erst recht nicht, wenn man das zum Beispiel auch für seine Kinder entscheidet. Also die Sorge ist erstmal berechtigt. Ja, sie darf irgendwie nicht dazu führen, dass man nicht mehr für logische Argumente zugänglich ist an der Stelle.
Ängste sind ja nie logisch. Und deswegen ist es wichtig, dass wir darüber reden, was wir wissen und was wir nicht wissen. Und ich glaube, dass das Geniale an der mRNA-Impfung gegen Krebs auch bei mir eine Weile brauchte, bis das gesagt ist, dass wir von dieser holzhammerartigen Behandlung von Krebs hin zu einer ganz individuellen, persönlichen kommen. Und vor allen Dingen machen wir uns das Immunsystem, also das Abwehrsystem, zum Freund. Bisher, wenn du Chemos kennst bei Menschen, die die brauchen, musst du ja immer warten, bis sich das Immunsystem wieder halbwegs regeneriert hat, um mit dem nächsten Zyklus dann anzufangen. Und da muss man immer die Leukozyten gucken und hat sich sozusagen das Immunsystem so halbwegs berappelt. Plötzlich drehen wir wirklich mit einem neuen Wirkmechanismus dieses Spiel um und sagen, hey Krebszellen, hier ist das Abwehrsystem. Wir zeigen jetzt mal dem Abwehrsystem, wer hier der wirkliche Feind ist. Mhm. So sieht er aus. Das ist das Fahndungsplakat. Das ist die mRNA. Und jetzt setzen wir sozusagen körpereigene Mechanik gegen euch an und ihr entkommt dem nicht.
Das klingt einfach so gut, dass man sich schon fragen muss, ist das eigentlich jetzt sozusagen der heilige Gral in der Krebsforschung? Haben wir ihn gefunden? Darüber haben wir auch gesprochen mit jemandem, der dazu in München forscht, mit Johannes Unch.
Headlines mit sehr, sehr optimistischen Einschätzungen verleiten natürlich zu großen Hoffnungen. Sich das zu Herzen zu nehmen, ist auch nur menschlich, aber ich glaube, wir müssen realistisch bleiben. Und eine realistische Annahme ist, Stand heute, Krebs und Stoff können ein weiteres Instrument im Werkzeugkoffer von Ärztinnen und Ärzten werden. Das kann auch ein sehr potentes Werkzeug werden. Daran arbeiten jetzt viele Forschungsgruppen, um dieses Instrument jetzt besser zu machen. Und die aktuellen Ergebnisse bescheinigen auch schon eine Effektivität, nur eben kein alleiniges Wunder, sondern eben eher das Potenzial als unterstützende Therapie.
Wunder gibt es immer wieder, heute oder morgen können sie geschehen.
So viel zur Medizin von morgen. Die Wunderwaffe wird ja auch jedes Mal rausgeholt, weil ich glaube, Krebs so ein emotionales Thema ist. Einerseits ist die Bedrohung riesig, es wird immer der Kampf gegen Krebs ausgerufen. Dann, jetzt haben wir den Durchbruch, jetzt haben wir die Wunderwaffe. Und wenn man das eine Weile beobachtet, dann weiß man, so einfach wird es nicht sein. Katharina, du hast dich auch mit den Studien beschäftigt. Wo stehen wir denn heute in der Wirksamkeit?
Also erstmal muss man sagen, dass alle Fachleute, mit denen wir gesprochen haben, auch immer gesagt haben, dass es eine Kombination ist. Also auch die Messenger-RNA-Impfung, die Krebsimpfung mit Messenger-RNA, ist etwas, was in Kombination mit anderen Therapieformen eingesetzt werden soll. Und es gibt auch bei aller Skepsis, die ja geboten ist, eben recht vielversprechende Ergebnisse aus ersten Studien. Und zwar zum Beispiel in Bezug auf Hautkrebs. Oder
maligne Melanom, der schwarze Hautkrebs.
Genau.
Besonders fies.
Das kann man auch zum Beispiel sagen vom Magenkrebs. Also da sieht man auch, dass mit einer Kombination, aber eben mit Hilfe von Messenger-RNA-Technik, die Sterblichkeit deutlich zurückgeht. Und eine Krebsart, die besonders tückisch, besonders hartnäckig ist, ist der Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und auch da muss man wirklich sagen, ist das ein großer Hoffnungsschimmer.
Ja, das ist natürlich super wichtig. Bauchspeicheldrüsenkrebs, Pankreaskarzinom ist bisher wirklich eine der fiesesten Krebsarten gewesen. Und auch dazu hat Nils Hallamer vom DKFZ, vom Deutschen Krebsforschungszentrum, gute Nachrichten.
Erste Daten, die aus der Therapie von Bauchspeicheldrüsenkrebs, vom Pankreaskarzinom kommen, wo man ehrlicherweise so gut wie überhaupt keine Therapieoptionen schon hat. Man kann den Tumor operativ angehen, wenn er noch einigermaßen lokalisiert ist, was beim Pankreaskarzinom sehr schwierig ist, weil er sehr schnell, sehr früh streut. Und die Chemotherapie wirkt nur bedingt bei diesen Erkrankungen. Das heißt, die Patienten haben eine sehr schlechte Prognose. Und dort ist es tatsächlich gelungen, dass man, wenn man wirklich diese Dinge zusammen kombiniert und dann eben diese Impfung noch dazu packt, dass man tatsächlich dann bei Patienten Dinge beobachten kann, die man sonst in der Klinik da praktisch nicht sieht. Also, dass der Tumor wirklich dann auch wirklich weg ist und auch nicht wiederkehrt und jetzt schon sehr lange Zeit nicht wiederkehrt. Und das sind nur wenige Patienten bisher, die so behandelt worden sind, aber es zeigt zumindest auf, was da die Möglichkeiten von dieser Impfung sein können.
Also wenn man jetzt so ein kleines Zwischenfazit ziehen würde, muss man sagen, es wird immer eine Kombination von mehreren Therapien sein. Die Messenger-RNA-Entwicklung ist bahnbrechend und es gibt Grund zur Hoffnung, dass jetzt abgesehen von den Studienteilnehmerinnen und Teilnehmern die Technologie und die Therapie schon bald, und wir reden da vielleicht von 2 bis 4 Jahren, einer deutlich größeren Anzahl von Patientinnen, Betroffenen helfen wird.
Ja, das wäre toll und so wünschenswert, gerade bei den Krebsarten, wo wir bisher ziemlich blank waren. Krebs ist so eine, ja, auch mythologische Erkrankung. Und da wird immer auch mit Wundermitteln geworben. Für mich ist dieser Satz von dem Forscher ganz wichtig, weil unser Arsenal wird besser, ganz klar. Aber seit ich Wissenschaftsjournalismus mache, das ist jetzt auch 30 Jahre, hat man immer wieder gelesen, wir stehen so ganz kurz vor dem ganz großen Durchbruch. Mhm. Das ist so ein bisschen wie bei der Energiewende, dass wir auch seit 30 Jahren 5 Jahre weg sind von der Fusion und dem Ende aller Energieprobleme, ja. Und da wird man natürlich mit der Zeit auch ein bisschen vorsichtiger. Und wenn man sich mit dem Entstehen von Krebs beschäftigt, dann finde ich ganz wichtig diesen Grundgedanken, das ist die ewige Krankheit. Die Krebszellen sind nicht so doof, wie wir immer denken, dass man einfach nur raufhauen muss und dann ist man wieder Herr der Lage, sondern die entstehen ständig im Körper. Zellen teilen sich und machen Fehler. Je älter wir werden, desto fehleranfälliger ist unser System. Und älter werden ist eben nicht einfach nur eine Anhäufung von Verschleiß, sondern ist, wenn man genau hinguckt, ein aktiver biologischer Vorgang. Das heißt, jede Zelle hat so ein Selbstmordprogramm, diese Apoptose. Der Körper als Ganzes hat ein Programm, uns irgendwann aus der Bahn zu kicken. Ja? Wir sollen nicht ewig leben. Warum? Weil die Evolution ein Interesse hat, dass das Leben weitergeht, aber sie hat kein Interesse an dir als Individuum, sondern sie hat Interesse an dir als Art. Und damit die Art weitergeht, braucht es Veränderungen, braucht es Mutation und Selektion. Bei Mutationen gehen eben manche auch in die Hose, das ist dann Krebs. Aber es ist Teil des Spiels. Und deswegen versuche ich auch, das soll bitte überhaupt nicht abwerten oder zynisch gegenüber den Menschen klingen, die gerade total strugglen mit einer akuten Diagnose oder einer lebensbegrenzenden Erkrankung. Ich habe das auch im direkten Umfeld oft genug auch miterlebt, um zu wissen, in der Sekunde, wo du betroffen bist, fühlt sich das total anders an. Mhm. Aber ich finde es wichtig zu sagen, Krebs wird auf Dauer immer ein Begleiter von uns bleiben. Krebs wird immer sozusagen eine Nebenerscheinung sein und wir werden immer besser darin, es zu einer chronischen Erkrankung zu machen. Aber ein Freund von mir ist Frank Winkler, der ist ein Studienkollege, der forscht in Heidelberg an Hirntumoren, die extrem resistent gegen die Behandlungsoptionen bisher waren. Und er sagt, wir unterschätzen komplett, wie die Zellen sich untereinander absprechen, wie die kleine geheime Gänge bauen und untereinander kommunizieren. Und deswegen glaube ich eben auch, was auch der Forscher sagte, wir brauchen sozusagen mehrere Angriffspunkte gleichzeitig, damit wir diesen Vorsprung, den die Zelle erstmal hat, und die ist ja uns in einem Riesenpunkt voraus, die ist ja erstmal unsterblich, ja. Also die Krebszelle hat das erreicht, was wir eigentlich alle wünschen uns, unsterblich zu werden. Die könnte sich ewig teilen. Gibt ja auch im Labor Zellen, die schon seit zig Jahrzehnten nichts anderes machen, als sich immer weiter zu vermehren. Und so gesehen, glaube ich, auch da ist so ein bisschen Demut richtig am Platz.
Ja, und auf der anderen Seite, ich finde ja, es ist eine sehr spannende Entwicklung, dass wir zum Teil ja schon Lösungen haben, die aber nicht wirklich abgefragt werden.
Ja, in meiner pazifistischen Jugend gab es immer diesen großen Aufkleber. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ja. Kennst du auch, oder?
Ja, ja.
Und stell dir vor, es gibt die Impfung gegen den Krebs und keiner geht hin zum Impfen. Und de facto ist ja Gebärmutterhalskrebs für viele Frauen bis heute ein Riesenthema. Die Erkrankung, die Vorstufen, diese Vorsorgeuntersuchung mit Pap-Smear, mit Abstrich, dann ein bisschen veränderte Zellen, dann werden da welche abgeschabt, dann wird da kunisiert, dann gibt es Krebserkrankungen und ganz, ganz viel Leid. Und seit man weiß, dass ursächlich eine bestimmte Art von Viren sind, nämlich diese HPV, also humane Papillomaviren, unterschiedliche Typen, kann man dagegen impfen.
Ja.
Deutschland hat sogar dafür den Nobelpreis bekommen, das weiß kaum jemand. Harald Zuhausen vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg hat den 2008, glaube ich, bekommen. Er ist letztes Jahr gestorben.
Ich habe nirgendwo gelesen, wir sind Nobelpreisträger.
So wie wir sind Papst.
Ja, oder weiß ich nicht.
Und ich hatte Kontakt mit ihm. Ich zeige dir mal einen Brief. Ich habe in Heidelberg studiert und war auf einem Internistenkongress, wo ich über das Impfen gesprochen habe, also vor 10 Jahren schon. Es hatte überhaupt nichts mit der Pandemie zu tun. Und er hat mir danach geschrieben und hat sich bedankt, dass ich mich dafür einsetze, weil ich sagte, die Impfung alleine hilft nicht, wenn wir nicht sie zu den Menschen bringen und es so kommunizieren, dass klar ist, dass sie alle einen Vorteil haben. Und vor 10 Jahren hat er hier geschrieben, persönlich halte ich das für ein großes Problem und es ist ein Skandal, dass in Deutschland nach mehr als 10 Jahren Impfempfehlungen die HPV-Impfraten immer noch katastrophal sind. Und inzwischen hat sich's bisschen verbessert in dem Punkt, dass Jungs auch mit geimpft werden können, ist eine Kassenleistung. Das heißt, es ist überhaupt nicht teuer. Du musst nichts dafür zahlen. Und andere Länder machen es halt viel, viel schlauer. Die gehen zum Beispiel in die Schulen, da wo die Jugendlichen sind. Da ist es nicht sozusagen so umständlich, so aufwendig. Oh, ich muss einen Termin machen, dann muss ich mit dem Elternteil hin. Der Jugendliche ist ja nicht rechts, wie sagt man, einwilligungsfähig in dem Alter und so weiter. Es ist wahnsinnig kompliziert. Und die WHO sagt immer, make the healthy choice, the easier choice. Die gesunde Entscheidung muss einfach gemacht werden. Und da sind wir in Deutschland echt hinterher.
Die Zahlen gehen zurück. Es gibt Zahlen von 2022, die gehen um 25% zurück.
Von der HPV-Impfung?
Richtig.
Krass.
Und ich weiß nicht genau, ob es, wie gut das jetzt so zu belegen ist, aber es war ja lange so, dass das eine Impfung war, die Mädchen bekamen, wenn sie zum Beispiel auch zur Gynäkologin gegangen sind. Mhm. Und dadurch, dass da diese Viren ja auch sexuell übertragen werden, ist es, glaube ich, auch so eine Psychologie der Eltern. Also, dass
du willst gar nicht daran denken, dass deine 14-Jährige eventuell schon an Sex denkt.
So wie man das nicht von den eigenen Eltern, Geschwistern oder sonst wem oder an den Nachbarn wissen
also
möchte.
Also ich bin durch Jungferngeburt.
Ja, so, klar. Ja. Das merkt man dir auch an. Aber ich glaube, dass das irgendwie so eine Schranke im Kopf ist, die, also der wahrscheinlich einfach so ein Verdrängungsmechanismus ist, der unter Umständen aber viele Leute sehr teuer zu stehen kommen wird.
Ja, das ist ja die ganze Psychologie. Und der Mensch aus Heidelberg von dem Präventionsverein, der die HPV-Impfung voranbringen wollte, schrieb einfach, ich glaube nicht an die Dummheit der Bürger, sondern eher an das Unvermögen der verantwortlichen Politik und Verwaltung. Leider spricht keiner der Verantwortlichen über die mehr als 3000 Menschen, die jedes Jahr unsinnigerweise elend an den Folgen der HPV-Infektion sterben, von dem vielfachen Leid im Vorfeld und den vielen Operierten, unter anderem 90.000 Kunisationen, das sind diese Operationen am Gebärmutterhals, ist auch keine Rede. Mit den Ausreden muss jetzt Schluss sein. Also vor 10 Jahren standen wir schon da und das macht mich auch in Bezug auf die Medizin von morgen einfach skeptisch. Manchmal haben wir Werkzeuge und wir vergessen, dass Forschung nur dann wirksam wird, wenn wir sie auch wirklich transparent kommunizieren mit den Vor- und Nachteilen. Und in dem Fall sind die Vorurteile wirklich auch unbegründet. Und ich würde jedem raten, zu gucken, ob man diese HPV-Impfung nicht an alle Jungs und Mädchen vor dem ersten Sex möglich macht.
Ja, also wir können jetzt eigentlich schon so zusammenfassen, es gibt Hoffnung. Sogar die steigenden Krebszahlen sind Grund zur Hoffnung, weil sie zeigen, dass wir älter werden. Krebs könnte vielleicht zu einer chronischen Krankheit werden. Einige bis heute noch sehr gefährliche Krebsarten könnten möglicherweise durch eine Impfung gebannt werden. Aber viel hängt auch davon ab, wie gut wir es schaffen, diese Dinge zu kommunizieren und ob sie dann auch so angenommen werden.
Ja, also weltweit ist Leberkrebs auch ein großes Thema. Und auch da kann man gegen impfen, indem man gegen Hepatitis, also Leberentzündungen durch bestimmte Viren impft. Also auch das ist was, das ist inzwischen unter Gesundheitsberufen, macht man die Hepatitis B-Impfung. Aber auch da bleiben wir unter den Möglichkeiten. Und vor allen Dingen, was mich auch kirre macht, ist, wir investieren wahnsinnig viel Geld in die Forschung, in der Behandlung. Und viel zu wenig denken wir darüber nach, wie kann man denn verhindern, dass Menschen Krebs kriegen? Also die drei offensichtlichsten Killer sind Rauchen, falsche Ernährung und Bewegungsmangel. Und die sind ja nicht nur in Anführungszeichen persönliches Versagen und du bist schuld und du hast dich gehen lassen oder wie auch immer, sondern die moderne Sicht darauf ist immer zu sagen, das ist ein gesellschaftliches Phänomen und wir kriegen das auch nur mit anderen Rahmenbedingungen eingedämmt. Und das würde sich so viel mehr lohnen, auch darüber nachzudenken. Positiv formuliert, Rauchen geht ja schon zurück. Erinnerst du dich noch an deine Schulzeit? Wie viele haben da ungefähr geraucht in der Klasse?
Ja, also von so ein paar über 30 wahrscheinlich, so 7 oder 8. Ich habe jetzt aber gehört, dass die jungen Leute doch wieder mehr rauchen.
Ein bisschen, aber in der Summe ist es zu meiner Jugend krass zurückgegangen. Ja. Und ich glaube nicht, dass es ein Erfolg der Aufklärung ist, sondern ganz ehrlich, es ist ein Erfolg der Handys. Ein Jugendlicher müsste, um eine Zigarette anzuzünden, das Handy aus der Hand legen. Das kriegen die nicht hin.
Ja.
Nein, aber ernsthaft, früher hat man jede freie Minute eine Zigarette angemacht. Heute ziehst du das Handy aus der Tasche und dattelst.
Ich habe da ja natürlich sofort wieder eine Geschäftsidee, ne? Dass man sich so ein Umhängeteil für eine Mundharmonika, weißt du? Dass man so rauchen kann. Das könnten wir in unserem Shop vertreiben. Weitere Infos dazu in den Shownotes.
Aber sag mal, Fleischverzehr geht auch in Deutschland zurück. Da gibt es eine aktuelle Schätzung von der WHO, wie Fleisch, wir reden ja immer noch über die Charité 2049, wie viel Todesfälle oder Erkrankungen von Darmkrebs könnte man auch verhindern?
Also ich gehe auch davon aus, dass das Thema Krebs in der Serie deswegen so eine untergeordnete Rolle spielt, weil bis dahin einfach keiner mehr verarbeitete Fleisch- und Wurstwaren mehr isst. Also es gibt ja eine Schätzung, dass wir, wenn wir darauf verzichten würden, dass wir in den nächsten 30 Jahren 250.000 Darmkrebserkrankungen einsparen könnten. Wenn wir uns nochmal an die Serie, also die neue Staffel Charité erinnern, da spielt ja das Thema Vorsorge ja auch eine sehr große Rolle. Und da ist das Gesundheitssystem ja knallhart. Also das, was wir jetzt so in Ansätzen haben mit diesen Bonuspunkten bei Krankenversicherungen, dass man für...
Ein Zahnbonusheft meinst du?
Zum Beispiel, wenn man denn weiß, wo es ist. Aber es gibt ja zum Beispiel auch für, wenn man Sport treibt und so weiter, gibt es irgendwelche Punkte oder regelmäßig zu irgendwelchen Früherkennungsuntersuchungen gibt. Und 2049 ist es den Autoren der Serie zufolge eben so, dass die Auswahlkriterien im Krankenhaus dann davon beeinflusst werden. Also es kommt dann sehr darauf an, wie dein eigenes Gesundheitsverhalten war, ob du die notwendigen medizinischen Maßnahmen bekommst oder nicht. Also
das klingt aber fies, wir hören mal rein.
Was ist mit Papa? Leberkarzinom.
Was? Aber du bist doch gegen Leberkrebs geimpft.
Das hat er allen erzählt, damit wir ihn in Ruhe lassen. Ich habe herausgefunden, dass er seit 18 Jahren bei keiner Vorsorge mehr war.
Ich habe keine Lust, mich von der Gesundheitskasse überwachen zu lassen.
Dann bist du deiner Gesunderhaltung nicht nachgekommen.
Ja!
Und kannst eine OP komplett vergessen.
Ja, dann ist das eben so.
Das ist brutal. Das ist Sozialdarwinismus. Und ich hoffe nicht, dass es so kommt. Aber na klar, bei allem, was wir an Fortschritten der Medizin auch feiern, ist die ganz große Frage, wer wird sich das leisten können? Und Virchow, der große Vordenker an der Charité, sagte, die Medizin ist eine soziale Wissenschaft und die Politik ist weiter nichts als Medizin im Großen. Und wenn man heute schon in die USA guckt, da gibt's ja diese absurde Idee von, eine Krankenversicherung ist irgendwie kommunistisch. Ja. Und wir können seit Bismarck so happy sein, dass wir bislang in Deutschland ein halbwegs solidarisches Gesundheitswesen haben. Ich bin selber auch gesetzlich versichert. Das heißt, jemand, der eine Leukämie hat, kriegt die gleichen Medikamente und die gleiche Behandlung, egal ob der Sozialhilfeempfänger ist oder Millionär. Und das, finde ich, hält noch die Gesellschaft zusammen. Und in der Staffel wird es ja ganz krass auch zum Sprengstoff. Ja, dann gibt es einen Schwarzmarkt, dann gibt es sozusagen Nebenanbieter, da kommen Klimaflüchtlinge aus den USA. Und wenn man heute sieht, wie krass heute schon eine Erkrankung auch ein Verarmungsrisiko darstellt, in Deutschland auch schon, sollte nicht sein, aber am härtesten ist es in den USA. Das habe ich bei meinem Cousin gesehen, der hatte eine Leukämie. Der Vater ist ausgewandert, der Bruder meiner Mutter. Und dann bist du sofort arbeitslos, wenn du krank wirst. Dann zahlt die Kasse deine Versicherung irgendwie noch ein paar Wochen und dann zack, stehst du mehr oder minder nackt da und dann musst du an ein privates Erspartes oder du stirbst. Dieses Krasse, dass wir immer über wissenschaftliche Durchbrüche reden, aber nicht darüber reden, wem kommt das zugute und wer verdient da dran und wer geht leer aus? Das, finde ich, ist auch eine ungelöste Frage.
Und man darf, glaube ich, auch die Unterschiede in Deutschland auch nicht kleinreden. Also alleine dieses gesundheitsfördernde Verhalten setzt ja auch voraus, dass man Lebensumstände hat, die das auch zulassen. Das heißt, man darf zum Beispiel nicht unter Armut leiden, weil das ein unglaublicher Stressfaktor ist, der sich auch körperlich bemerkbar macht. Und ich glaube, dass die Medizin von morgen auch das viel mehr mitdenken müsste. Aber ich sehe diese Tendenzen sehe ich irgendwie noch nicht.
Wir wollen ja hoffnungsvoll aus dieser Sendung raus und wir haben ja noch spannende andere Themen.
Ja.
In dieser Folge bleiben ein paar große Wahrheiten übrig. Ja, es gibt Fortschritt. Ja, es gibt neue Therapiemaßnahmen, die viel, viel nebenwirkungsärmer und gezielter sind als alles, was wir bisher hatten. Das ist super. Es bleibt aber auch dabei, besser als Krebs behandeln ist, ihn nicht zu bekommen. Mhm. Und wenn man Krebs hat, ist es besser, ihn möglichst früh zu entdecken. Denn je kleiner er ist und je weniger er gestreut ist, desto besser lässt er sich dann auch entweder komplett entfernen oder auch zu einer chronischen Begleiterkrankung machen, nicht mehr ein Todesurteil. Ich habe ja für Hirschhausens Quiz des Menschen auch eine Darmspiegelung gemacht. Und das kann ich auch jedem empfehlen. Zahlt auch die Kasse ab 50. Und ein Freund von mir ist gestorben an Darmkrebs, war Mitte 30. Und da hat der Arzt gesagt, wieso kommen Sie denn? Sie sind doch viel zu jung. Mhm. Der hätte natürlich fragen müssen, haben Sie eine genetische Belastung? Hat jemand in Ihrer Familie schon Darmkrebs gehabt? Und er hätte gesagt, ja. Also auch da wieder das große Thema Kommunikation und individualisierte Medizin heißt auch, das eigene Risiko so einschätzen, dass man dann bei bestimmter familiärer Belastung auch früher gehen kann. Und auch das zahlt dann die Kasse.
Ich glaube, wir dürfen die Gelegenheit nicht verstreichen lassen und weil für viele ist diese Darmspiegelung so eine Riesenhürde. Also auf einer Skala von 1 bis 10, wie schlimm war das für dich?
0. Weil also das Blödste ist dieses Spülen vorher. Da musste halt so eine, früher hat man Glaubersalz genommen, heute ist da so ein bisschen Himbeerplirre dabei. Das macht es nicht viel besser, aber klar. Und vor allen Dingen das Beste, was du kriegst, ist 10 Jahre Sicherheit. Weil Darmkrebs kommt nicht über Nacht, sondern das entwickelt sich aus Vorstufen. Und wenn du einmal reinguckst und poetisch gesagt einmal Licht dorthin bringen, wo die Sonne nicht scheint, ja, lohnt sich, weil das ist nicht nur eine Früherkennung, sondern es ist auch eine Frühtherapie. In meinem Falle hatte ich da so veränderte so Plaques. Mhm. Die hätten nicht sofort, aber über die Jahre auch entarten können. Mhm. Und das kannst du halt direkt bei der Darmspiegelung mit entfernen und dann hast du erstmal Ruhe.
Wie alt bist du gewesen, als du es gemacht hast?
Ich war 50, also ja, genau in dem Alter. Ich habe kein genetisches Risiko und deswegen genau dann, wo es die Kasse empfohlen hat. Und es müsste noch in der Mediathek sein, wenn sich jemand fragt, wie sieht der Hirschhausen eigentlich von innen aus?
Sehr gut.
Nein, es ist wirklich an der Stelle die mit Abstand sinnvollste Früherkennung und Frühbehandlung. Und deswegen mache ich da auch ungebremst Werbung für. Viele andere Dinge sind ein bisschen schwieriger vom Nutzen-Risiko-Verhalten, aber da kann ich meine Hand ins Feuer legen.
Und da kann man auch getrost auf das IQWiG verweisen, das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, packen wir in die Shownotes. Die haben sich nämlich für verschiedene Früherkennungen angesehen, wie da die Datenlage ist.
Ja. Männer sind ja nicht nur bei der Krebsimpfung, sondern generell so ein bisschen die Gesundheitsmuffel. Und deswegen finde ich das super, was der geschätzte Kollege vom RBB, der Reiko Thal, da gemacht hat. Der hat einen Podcast, Geht ein Mann zum Arzt? Klingt wie ein Witz, ist es aber nicht. Denn viele Männer gehen nicht zum Arzt, weil sie denken, oh, was soll schon sein? Oder sie haben im Gegenteil Angst davor, was sie da hören könnten. Und deswegen geht Reiko eben systematisch in der Staffel wirklich zu den Terminen zur Krebsvorsorge, zu Check-ups, zu all dem, was Männer wissen sollten. Und er macht das auf eine sehr charmante Art. Auch da würde ich sagen, hört mal rein. Und wo natürlich? In der
ID Audiothek.
Also, auf zu neuen Ufern. Wir sehen und hören uns wieder. Danke, Katharina.
Ich danke auch.
Das war Medizin von Morgen. Ein Podcast mit Hirschhausen und Adig. Eine Gemeinschaftsproduktion des Mitteldeutschen Rundfunks und des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Moderation Katharina Adig und Eckhard von Hirschhausen. Redaktion Katharina Adig, Jennifer Timm, Katja Schmidt, Peggy Grunwald, Christina Henz, Jörg Simon und Carsten Möbius. Produktion Jürgen Hirschberger, Julian Engels und Nikolaus Löwe. Sounddesign Isabel Breiwisch, Michael Thaler und Markus Küssner. Sprecherin Marit Heske. Alle Folgen dieses Podcasts finden Sie in der ARD Audiothek.